Fernsehserien, wie zum Beispiel in Serien wie The Walking Dead oder Breaking Bad oder Games of Thrones, und vor allen Dingen darüber sprechen, inwieweit solche Fernsehserien auch in bildungspolitischen Kontexten eingesetzt werden. Also kann man zum Beispiel solche Serien auch dafür nutzen, um sie in der Schule zu verwenden oder auf anderen Veranstaltungen einzusetzen, um halt auch Politik zu vermitteln. Kurz nochmal zu mir. Mein Name ist Nicole Kirchner. Ich bin hier in Dresden freiberufliche Redakteurin und Journalistin, und mein Schwerpunkt meiner Arbeit liegt halt auch im Bereich Medien und Politik. Und ich freue mich halt heute auch tatsächlich persönlich sehr über dieses Thema, weil ich auch selbst der Faszination solcher Fernsehserien erlegen bin und auch regelmäßig solche Serien schaue. Und nur mal so, ich bin jetzt gerade in der 6. Staffel von True Blood, falls wir heute noch mal auf das Thema zu sprechen konnten. Wenn jemand spoilern sollte, mir bitte ein Handzeichen geben, würde dann ja, selber gerne wissen, wie die Serie zu Ende geht. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Wir haben hier auf dem Podium drei sehr interessante Gäste zu diesem Thema sitzen. Und zum einen begrüße ich Anja Besand in der Mitte. Sie ist seit 2009 Professorin für Didaktik der politischen Bildung an der TU Dresden. Und sie beschäftigt sich schon seit vielen Jahren mit den Potenzialen populärer Politikvermittlung. Und sie hat halt auch seit 2014 eine Forschungsgruppe an der TU Dresden gegründet, die sich auch mit dem Thema Fernsehserien als Agenten populärer Politikvermittlung beschäftigt.
Nicht allein.
Nicht alleine, aber dazu wäre ich jetzt gerade gekommen. Direkt neben ihr am Rand Professor Dr. Marc Ahrenhövel. Er ist ebenfalls Professor für Politikwissenschaft an der TU Dresden, und seine Forschungsinteressen gelten ebenfalls im Bereich der Demokratietheorie, der Erinnerungspolitik und der Transformationsforschung. Auch er gehört zur Forschungsgruppe mit Frau Besand dazu und beschäftigt sich ebenfalls mit dem Thema Fernsehserien. Und dann zu meiner Linken freuen wir uns besonders, dass wir noch einen Gast aus Berlin begrüßen dürfen, Herr Thomas Krüger. Er ist seit 2000 Präsident der Bundeszentrale für politische Bildung und auch noch ehrenamtlicher Präsident des Deutschen Kinderhilfswerkes, richtig? Und er ist mit seiner Institution hier in Deutschland natürlich federführend, was die Politikvermittlung in Schulklassen, aber halt auch außerpolitisch bei Bürgerdialogen zuständig ist. Ja. Generell, wir werden jetzt circa anderthalb Stunden uns diesem Thema Politikvermittlung zum Beispiel halt auch in bildungspolitischen Kontexten nähern, und natürlich ist das Publikum herzlich eingeladen, mitzudiskutieren. In der Mitte stehen Mikrofone. Wir würden jetzt erstmal so ein bisschen anfangen, darüber zu sprechen. Aber wenn jemand eine Frage auf der Seele brennt, darf er gerne vortreten und auch sich an der Diskussion beteiligen. Ich fange mal direkt an mit Frau Besand. Sie haben direkt bei der Eröffnungsveranstaltung gesagt, Serien ohne Politik gibt es nicht. Das müssen Sie jetzt noch mal ein bisschen genauer erklären. Zum Beispiel, Sie haben ja auch schon dieser Tage einen Vortrag über die Serie The Walking Dead gehalten und haben darüber referiert. Da noch mal meine Einstiegsfrage dazu: Was ist an der Serie The Walking Dead eigentlich politisch?
Genau, also wir hatten tatsächlich in unseren Eröffnungsfolien ja gesagt, Serien ohne Politik gibt es nicht, und mir ist immer wichtig, weil ich ja diejenige bin im Kreis der Weiterseherinnen, sag ich mal, die am nächsten an politischer Bildung dran ist, dass das nicht bedeutet, dass ich mich nur für The West Wing interessiere oder nur für House of Cards oder die explizit politischen Serien. Im Gegenteil denke ich ja, dass das eigentlich Material ist, das zum Teil auch viele Gefahren mit sich bringt, wenn man das so eins zu eins in den Bildungsprozess integriert und man stattdessen Materialien suchen sollte, bei dem es nicht so schwierig ist, die Zielgruppe, mit der man jeweils arbeitet, mit dem Bewusstsein konstant auszustatten, dass es sich um fiktionales Material handelt. Also ich finde ganz wichtig, wenn man sich mit Fernsehserien beschäftigt, dass die Fiktionalität des Materials immer sichtbar bleibt. Und das ist quasi in einer Zombie-Serie wesentlich einfacher, oder wenn wir uns gerade auf irgendeinem fremden Planeten befinden oder sonst was, diese Fiktionalität vor Augen zu haben, als wenn Serien auch mit stilistischer Finesse versuchen, deutlich zu machen, dass sie eigentlich uns einen Blick in das Hinterzimmer und in die echte Politik ermöglichen würden, was sie aber in Wirklichkeit gar nicht tun.
Da direkt meine Anschlussfrage an Herrn Achenhöfel. Sie sagen gerade, das Hinterzimmer eröffnen sozusagen zur realen Welt. Wie kann das denn zum Beispiel aussehen bei einer Serie wie Walking Dead, was man da sozusagen persönlich aus dieser Serie halt mitnehmen kann für sein reales Leben?
Ich denke, da schließen wir direkt an Diskussionen an, die wir hier schon geführt haben. Mein Punkt wäre da, dass dieser, also Serien, die vorgeben, konkret Politik abzubilden und wirklich in die Politikproduktion, also wie Präsidentialismus funktioniert, wie ein Präsident weise Entscheidungen, natürlich richtige Entscheidungen trifft oder eben nicht so richtige, dass das häufig viel eher verklärend wirkt oder jetzt nach, viele werden denken schon wieder, nach meinem Sprachgebrauch im ideologisch statt ganz andere Formate, da schließe ich mich an. Mhm. Für The Walking Dead bekommen wir ja in, ich spoilere jetzt nicht über die 7. Staffel, aber in 6 Staffeln bekommen wir ganz unterschiedliche Gesellschaft, man kann auch schon sagen, Herrschaftstypen vorgeführt, wie sie funktionieren oder wie sie eben nicht funktionieren. Also ein dystopischer Blick nach dem Rückfall in den Naturzustand und wie gründen sich Gesellschaften neu. Und wenn Rick dann ganz früh sagt, wenn ihr mir jetzt folgt, ist das die Ende von Demokratie. Und man aber trotzdem dann im Verlauf der Serie dazu kommt, zu gucken, wie wird denn ein gemeiner Wille, ein Gemeinwille gebildet und dann Gegenentwürfe hat von Tyrannei, von Monarchie, von feudalistischen Systemen, von Psychopathen, die plötzlich die Herrschaft übernehmen, werden da ja auf einer abstrakten und spielerischen, aber durchaus nachvollziehbaren Form solche Entwürfe durchgeführt.
Ich würde gerne noch was ergänzen, also weil in der ganz klassischen politischen Bildung, also wenn wir uns wirklich jetzt mal die Schule und das Klassenzimmer vorstellen, da haben wir ja auch manchmal so Module, die nennen wir dann oft Inselspiele, also ein Spiel zu spielen, ähnlich wie in der Serie Lost, wir stranden irgendwo und bauen Gesellschaft neu. Das ist ganz, also didaktisch tatsächlich ganz spannend, um so eine evolutionäre Perspektive in den Bildungsprozess zu kriegen und zu sagen, wozu ist das denn alles da? Ja, warum haben wir denn diese Institutionen, diese Verfahren, diese Entscheidungen getroffen? Wir erfinden die quasi nochmal neu. Jetzt kann man das auf Serien bezogen sagen, bei Lost, ne, eigentlich eine sehr gute Ausgangslage für politisch-bildnerische Betrachtung des Materials. Konzentriert sich die Auseinandersetzung der Serie dann aber sehr stark auf sozialpsychologische Fragen. Das ist überhaupt nicht unspannend für politische Bildung, bleibt aber immer sehr stark bei den Einzelnen. Also kann der Einzelne sich beispielsweise als Anführer durchsetzen und werden seine Machtansprüche oder seine Führungsansprüche akzeptiert? Und es gibt wenig Fragen jenseits dieser oft auf die Individuen bezogenen Fragen. Und das ist tatsächlich in The Walking Dead, wir heiligen jetzt diese Serie so ein bisschen, das ist ja auch Quatsch, aber in The Walking Dead spannender, weil eben auch Makroperspektiven da reingebaut werden und Gemeinwesen als Ganzes in den Blick kommen. Das finde ich tatsächlich ganz schön an diesem Format. Und ich habe es in meinem Vortrag gesagt, ich war ja selbst überrascht, dass ausgerechnet ich Fan von einem Zombie-Format werden könnte.
Herr Krüger, da direkt die Frage, haben Sie in Ihrer Institution solche Formate auf den Schirm, dass Sie sagen, ja, da müssen wir halt auch weiter ansetzen. Daraus kann man, wie zum Beispiel jetzt bei dem Beispiel, was Frau Wiesern gesagt hat, bei Lost auch Politikvermittlung praktizieren?
Ja, ich glaube schon auf dem Schirm, also vor allem meine Kolleginnen und Kollegen, ich bin wirklich nicht der Experte in Sachen Serien, weil ich einfach nicht die Zeit dazu habe, die zu verfolgen und mache das nur punktuell. Ich habe mich mal etwas intensiver mit den ersten Staffeln von Peaky Blinders beschäftigt. Da geht es sozusagen um posttraumatische Geschichten nach dem Ersten Weltkrieg in der britischen Rom-Szene. Das ist eine ganz spannende Geschichte, weil die unterschiedlichen Charaktere auch zeigen, was nach so einem Katastrophenfall wie dem Ersten Weltkrieg eigentlich an Lebensentwürfen realisiert wird, bis hin eben zur organisierten Kriminalität. Aber sozusagen ist nicht die Frage dieses speziellen Genres der Serie, was interessant ist für die politische Bildung und auch für unsere Institutionen, sondern generell die Auseinandersetzung mit Populärkultur. Und da vor allem mit Populärkultur, die auf audiovisuellen Codes beruhen. Und ich muss sagen, dass politische Bildung in ihren bisher klassischen Formaten in der Schule und in der Erwachsenenbildung vorrangig diskursiver Natur sind und vorrangig deshalb auch diejenigen erreichen, die eigentlich schon politisch gebildet sind und zumindest politisch informiert sind. Und von daher eigentlich dieses Feld der Populärkultur ein sehr relevantes ist, zu Zielgruppen vorzustoßen, die man mit klassischen Formaten politischer Bildung tendenziell eher nicht erreicht. Es gibt in der politischen Bildung diesen berühmten Beutelsbacher Konsens. Haben Sie alle schon mal gehört, die Sie mit der politischen Bildung zu tun haben? Wenn nicht, auch nicht so schlimm, weil das ist sozusagen eine sehr fachspezifische Perspektive, so eine Art Glaubensbekenntnis. Erstens, man soll in der politischen Bildung überparteilich sein, vor allem kontrovers. Das sogenannte Kontroversitätsgebot sagt, dass das, was in der Realität kontrovers ist, soll sich eben auch in den Angeboten politischer Bildung kontrovers widerspiegeln. Der zweite Punkt ist das Überwältigungsverbot. Das ist so ein bisschen aus der Zeit des Kalten Krieges entstanden. Also Agitation und Propaganda ist eigentlich verboten. Du sollst mit Argumenten, also mit schlüssigen, rational nachvollziehbaren Argumenten überzeugen. Und das dritte ist eben die Anknüpfung in der Alltagssituation der Lernenden, also derer, die sich beteiligen an politischer Bildung, damit die sozusagen ihre eigenen Interessen analysieren können und sich positionieren können. Und dieser zweite Satz des Überwältigungsverbots ist sehr interessant, weil dahinter verbirgt sich eigentlich die Tabuisierung von Emotionen und eigentlich im weitergehenden Sinne sogar audiovisuellen Vermittlungsformen. Weil wenn du rational nachvollziehbar überzeugen sollst, dann sind das die klassischen textbasierten Codes, auf die da abgehoben wird. Und deshalb spielt in der politischen Bildung in Deutschland dieser ganze Bereich, der Emotionen berührt, Empathie berührt, eine relativ untergeordnete Rolle. Das ist, glaube ich, kommt langsam als Thema auch in der Fachdidaktik hoch und von daher, denke ich, hat man da nochmal sozusagen eine ganz wichtige Anknüpfungsebene, sich selbst auch zu kritisieren und zu gucken, machen wir das, was wir machen, eigentlich für erstens für alle Menschen und zweitens machen wir es richtig. Und die Fragen dieser Anknüpfung von politischer Bildung im Bereich der Populärkultur, die haben wir eben systematisch seit einigen Jahren verfolgt, eigenen Fachbereich sogar dafür entwickelt, und arbeiten im Bereich nonlinearer audiovisueller Formate, also Webvideos, Let's Plays, genauso wie im Bereich TV, also linearer Formate. Wir haben einen eigenen Bereich, der sich mit Kino, Spielfilmvermittlung beschäftigt und da sozusagen didaktisches Material entwickelt. Man alles angucken auf www.kinofenster.de, das ist sozusagen die Plattform dafür, die wir betreiben. Und wir beschäftigen uns auch mit dem Gaming-Bereich. Auch da gibt es eine eigene Plattform, spielbar.de. Aber ganz interessant ist dieser Bereich sozusagen des Fernsehens, weil dort sozusagen von den Formaten her, und damit komme ich gleich nochmal zu den Serien, eigentlich sozusagen sehr stark narrativ erzählt wird und nie unpolitisch, weil es werden immer politische Fragen, gesellschaftspolitische Fragen, Fragen des Alltags behandelt, die mit politischen Implikationen zu tun haben. Und man kann sogar beobachten, dass Politik all das, was da passiert in den linearen Formaten, auch wahrnimmt und sich dadurch auch beeinflussen lässt. Auch da gibt es Untersuchungen. Also insofern ist dieser Bereich ganz interessant für uns in der politischen Bildung, tendenziell, wenn man sich jetzt mal die Fernsehsender anguckt, nicht so sehr das öffentlich-rechtliche Fernsehen, die sich dafür rühmen, dass sie in 10 Jahren ein Durchschnittsalter von 61 Jahren erreichen wollen, sieht man jetzt mal ab von der neuen App Funk. Auf der anderen Seite sozusagen gibt es natürlich die privaten Fernsehanbieter und die wiederum sind für uns und natürlich sozusagen die neuen Plattformen, die eben auch die Serien bereitstellen, die für uns sehr interessant sind, weil sie sozusagen ein jüngeres Publikum erreichen und binden und natürlich eine ganze Menge an Alltagsdiskussionen dort abgehandelt werden. Ich kenne das ein bisschen aus dem Jugendmedienschutz. Dort gibt es sozusagen die harte Fraktion, die sozusagen alles schützen und abschotten will. Und dann gibt es die liberale Fraktion, die sagt, was Menschen mit diesen Filmen, mit diesen Serien machen, ist eigentlich Realitätsabgleich. Und ich glaube, dass das sozusagen in die richtige Richtung führt, dieser Ansatz, also diese Fragen von Realitätsabgleich. Und da stellt sich für die politische Bildung die Frage, inwiefern wir Qualitätsstandards der politischen Bildung in diese selbstorganisierten Formen von Realitätsabgleich hineinbringen. Und das heißt also in letzter Konsequenz eigentlich, damit will ich jetzt erstmal eine Zäsur machen, dass die Bildungsinfrastruktur in der Schule, außerhalb der Schule aktiviert werden muss, um diese sozusagen intrinsische Motivation, sich mit diesen Sachen auseinanderzusetzen, zu nutzen für politische Bildung.
Sie haben es ja gerade gesagt, dieser Realitätsabgleich, und sind gerade auch vor allen Dingen die, ich sag mal, US-amerikanischen und britischen Fernsehserien ja sehr komplex und vielschichtig, auch was die Charaktere angeht und was die Handlungsstränge angeht. Meine Frage an die Runde, birgt es nicht auch eine gewisse Gefahr, dass man, ich sag mal, beim Schauen dieser Serien auch die falschen Rückschlüsse ziehen kann, weil ja, ich sag mal, durchaus auch Charaktere dabei sind, die man erst für gut befunden hat. Also wenn man jetzt in diesen ganzen einfachen Schemata denkt, gut, böse und so weiter. Ja, inwieweit kann man das halt auch missverstehen und sich sozusagen die falschen Konsequenzen draus ziehen?
Man kann auch beim Lesen von Schulbüchern die falschen Konsequenzen ziehen. Also davon ist man ja nie gefeit in letzter Konsequenz. Wir haben gestern, ich finde, dass diese Diskussion ja immer wieder auf der Tagung auch aufgeploppt ist. Und Lars Koch hat gestern in seinem Vortrag ganz am Ende nochmal Stellung genommen zu der Frage, wie entscheiden wir denn, welche Materialien vielleicht für politische Bildung genutzt werden können, und hat gesagt, das ist eine blödsinnige Frage, weil sie eigentlich längst entschieden ist und wir immer quasi gucken müssen, welche Materialien machen es denn, also sind denn da und machen es nötig, dass wir darüber sprechen. Und das würde dann ja heißen, also ich bleibe jetzt mal bei deinem Vortrag, Lars, dass Nation Z quasi ganz wichtig ist, gerade in Bildungssituationen anzusprechen, um eben die Bildpolitik, die da aufgerufen wird und Ähnliches, überhaupt wieder zugänglich zu machen. Und also mir ging das nach, quasi, was du gesagt hast, weil einerseits würde ich sagen, das stimmt total. Ja? Also klar, wenn ich weiß oder den Anhaltspunkte dafür da sind, dass dieses Material in einer Gruppe rezipiert wird und man, also junge Menschen sich darüber austauschen, dann bin ich wirklich aufgerufen als jemand, der für Bildungsprozesse verantwortlich ist und mit dieser Gruppe arbeitet, darüber zu sprechen, was das eigentlich für Bilder sind und was die mit unserem Alltag zu tun haben oder welche Konsequenzen wir in Alltagshandeln daraus ziehen. Das stimmt total. Gleichzeitig gibt es ja aber auch den anderen Weg, ne? Also zu sagen, ich habe jetzt eine Gruppe, aus der ich noch nicht so richtig rauslesen kann, mit was sie sich beschäftigt, und ich bin jetzt auch nicht aufgerufen, wenn sie Nation Z nicht sehen, es oder das ist die Frage, ne? Also bin ich aufgerufen, das an sie, aktiv an sie heranzutragen? Da kann man, glaube ich, drüber diskutieren, weil ich könnte ja auch sagen, im Sinne einer Vorbereitung, also früher oder später stolpern sie darüber oder sind davon betroffen, das sind zirkulierende Narrative, die sie irgendwie erreichen werden, und ich arbeite deshalb mit ihnen. Also ich glaube, da wird es dann spannend zu sagen, wie entscheiden wir uns denn in solchen Auseinandersetzungen, was thematisiere ich denn proaktiv, ohne dass ich mitkriege, das ist in der Gruppe eigentlich schon drin, und ich sehe die Notwendigkeit, das gerade im Kontext von Narrativen wie Flüchtlingswelle oder sowas dann auch anzusprechen, oder inwiefern reagiere ich und interveniere ich quasi in Bildprogramme, von denen ich sicher davon ausgehen kann, dass sie in meiner Zielgruppe eigentlich schon längst angekommen sind.
Ich würde noch anschließen wollen, dass ja gerade in diesem, also was Sie jetzt ansprechen, wir ja so diskutieren als dieses Aufkommen von Antihelden und so weiter, dass das ja gerade die Stärke, auch die Faszination dieser Serien ausmacht, weil wir die ja im täglichen Umgang so ja auch erleben. Und weil ja gerade diese Ambiguität und das Umgehen mit ganz schwierigen, auch gerade moralischen Entscheidungen, ja in den seltensten Fällen dieses Weiß-Weiß, Schwarz-Schwarz überhaupt möglich machen, um dann eben zu sehen, wie entwickeln sich auch Charaktere und was für Bewährungsproben, was für moralische Fragen, was für rechtliche Fragen bearbeiten sie und wie bearbeiten sie die. Und das ja auch, wenn gezeigt wird, wie Institutionen zerfallen, das ja auch einen ganz gewissen Referenzpunkt in der Wirklichkeit findet. Und dann eben der Auftrag ja wäre, darüber nachzudenken, wie können wir dem denn entgehen oder dagegen anarbeiten.
Also ich glaube auch, das Erfolgsrezept sozusagen der Serien liegt daran, dass sie erstens im Unterschied zu früher viel professioneller produziert werden, zweitens die Role Models viel diverser sind und drittens die Figuren selbst eben nicht schwarz und weiß sind, sondern in sich widersprüchlich. Und dadurch sozusagen kann man das gesamte Arsenal eigentlich an Dramaturgie von solchen Erzählungen ausrollen. Das, glaube ich, zieht dann je nach sozusagen der Welt, die da reflektiert wird, verschiedenes Publikum an. Und dann will ich nochmal auf einen Begriff zu sprechen kommen und den ins Rennen werfen, der gerade so ein bisschen hype-mäßig diskutiert wird, die Frage von Immersivität. Das heißt sozusagen eigentlich von virtuellen Welten, die in sich sozusagen einen hohen Attraktionsgrad haben. Also dieser Begriff wird sehr stark benutzt in dem Feld sozusagen des Gamings, aber nicht nur dort, sondern mittlerweile auch im Theaterbereich und Ähnlichem und beschreibt sozusagen die Attraktivität in sich geschlossener Welten, die eigentlich auch sozusagen die Never-Ending Story nach sich ziehen, ob nun mit Cliffhanger oder als in sich geschlossene Episode, das ist vollkommen egal. Sozusagen die Attraktivität, sich in eine Welt einzutauchen und in den dort erzählten Geschichten die eigene mit Abstand wahrgenommene Geschichte reflektiert wird, das finde ich ist glaube ich der entscheidende Punkt in dem Zusammenhang und auch der Anknüpfungspunkt, wo man didaktisch ansetzen kann.
Ich würde gerne auf die Frage auch noch eine andere Sache ergänzen, auch so ein bisschen in Vertretung von einem weiteren Kollegen. Olaf Sanders ist heute Morgen nicht mehr da, weil Sie ja gefragt haben, ist es nicht vielleicht möglich, dass wenn wir uns mit diesen Serien beschäftigen, wir das Falsche lernen? Ja? Und das, da würde ich ja nochmal sagen, also das Falsche lernen können wir die ganze Zeit. Und so ein bisschen müssen wir uns auch davor hüten zu denken, Bildung, politische Bildung, aber Bildung allgemein ist so das Gute, ne? Also da lernen wir das Gute und Richtige und jetzt mediale Prozesse, die sind gefährlich, weil da lernen wir vielleicht das Falsche. Mit der Serie Breaking Bad, wenn man die beispielsweise als Bildungsserie oder als Bildungserzählung liest, das könnte jetzt Olaf Sanders hier einbringen, dann haben wir einen Bildungsprozess, den Walter White durchläuft. Ja, er lernt ja ganz viel in dieser Serie dazu. Er legt das Bürgerliche ab und wird zum Kriminellen. Und da kann man sehr gut beschreiben, dass es eine Bildung zum Bösen natürlich auch gibt. Und dass politische Bildung, Bildung allgemein, möglicherweise manchmal auch darin besteht, Dinge wieder zu verlernen, die wir schon gelernt haben. Also das Entlernen, das nehmen wir oft nicht ernst genug in Bildungsprozessen, glaube ich. Wir denken immer, Bildung ist sowas, da kriegt man noch was dazu und noch was dazu. Und das ist immer gut, wenn man noch ein bisschen mehr weiß oder kann oder gelernt hat. Aber Bildung ist auch, wie alles andere, hoch ambivalent. Wir können auch die falschen Sachen lernen. Und wir müssen uns auch mancher Dinge, die wir schon gelernt haben, zu bestimmten Zeiten wieder entledigen.
Bildung ist ja auch nicht identisch mit Wissen. Also insofern, also Wissen sozusagen kann man akkumulieren bis zur Unendlichkeit, aber das hilft eigentlich nichts, das hat noch nichts mit Bildung zu tun. Bildung besteht, wenn man so will, in der Bewertung von Wissen, in der Priorisierung von Wissen. Und dazu gehört eben tatsächlich auch das sozusagen, was man verlernen muss oder das, was man wieder sozusagen posteriorisieren, also nachordnen sollte.
Um da einfach mal ganz praktisch zu denken, wo sehen Sie da jetzt persönlich den didaktischen Ansatz, den man verfolgen muss, um solche Serien in irgendeiner Form zum Beispiel im Unterricht einsetzen zu können? Weil Sie haben es ja gerade schon gesagt, dass der reine Aufklärungscharakter so einer Serie jetzt nicht an vorderster Stelle steht und dass man sich einfach guckt und dann so diesen aufklärerischen Effekt hat, sondern ganz viele andere vielschichtige Ansätze hat, um gewisse Thematiken auch aufzugreifen. Also wie müsste man sozusagen auch als Wissensvermittler generell neu an die Sache rangehen, um das effektiv einsetzen zu können?
Als Bildungsverantwortliche in einem, also wenn ich einen Bildungsprozess gestalte und ich will Serien nutzen, hatte ich gestern ein interessantes Pausengespräch, ich weiß nicht, ob der Kollege noch da ist, wo es so darum ging, ja gerade jetzt nach dem Vortrag mit Breaking Bad kann ich mir gut vorstellen, damit zu arbeiten, aber ich bin mir nicht sicher, ob alle Schülerinnen und Schüler sich für das Material in gleicher Weise interessieren. Und darauf habe ich geantwortet, wieso sollten Sie das auch? Also warum sollte nicht jeder Schüler, jede Schülerin oder in Gruppen sich entscheiden können, mit welchem Material sie sich beschäftigt? Und das Geniale an Serien an der Stelle ist, dass wir, oder was wir voraussetzen, vielleicht stimmt das gar nicht immer, aber was wir voraussetzen in der Auseinandersetzung mit Serien ist, dass sie schon geguckt worden sind. Also ein Fach, das noch dazu, ich kann es mir immer nicht verkneifen, in Sachsen mit so wenigen Stunden unterrichtet wird. Das muss ja irgendwie gucken, dass es noch Zeiten erobern kann, außerhalb der eigentlich ausgewiesenen Zeiten. Das heißt, ich bin eigentlich gut beraten, auf Auseinandersetzungen zurückzugreifen, die schon außerhalb meines Unterrichts stattgefunden haben. Und wenn also meine Schülerinnen und Schüler Serien gucken, dann könnte ich das nutzen, indem ich ihnen jetzt Perspektiven auf diese Serien vorschlage und sage, untersucht die doch mal. Ihr habt sie schon gesehen, ihr habt schon 100 Stunden investiert quasi in das Material. Und ich würde jetzt gerne haben, dass ihr zum Beispiel, können ja ganz unterschiedliche Fragen sein, Genderperspektiven da drin sichtbar macht, gesellschaftspolitische Perspektiven da drin sichtbar macht. Kann man sich auch noch andere, vielleicht auch eher kulturwissenschaftliche Fragestellungen jeweils vorstellen, die darauf angewendet werden? Aber das kann ganz wunderbar funktionieren und ich glaube, in einem Fach oder Bildungsbereich, der so wenig, dem so wenig Zeit zur Verfügung steht, bleibt uns gar nichts anderes übrig, als Wege zu finden, auf freiwillige Auseinandersetzungen an der Stelle zu setzen.
Also Breaking Bad mit einem Chemielehrer irgendwie?
Ja, das Blöde bei Breaking Bad ist ja, dass Breaking Bad wird im Chemieunterricht eingesetzt. Lächerlich. Also was kann man lernen? Drogen kochen? Ich bin nicht sicher, ob das für den Chemieunterricht so naheliegend ist. Aus Breaking Bad, das hatten wir gestern in dem einen Workshop, kann man viel über amerikanische Sozialpolitik lernen.
Ich würde auch noch einen Punkt stark machen wollen, auch das ist ja schon angeklungen, das Material ist ja da und von daher haben ja Schülerinnen und Schüler und Studierende und auch Erwachsene Serien gesehen und gehen damit um, diskutieren das auch und dann benötigt es wahrscheinlich auch, wie jeder Umgang mit Kunst und Populärkultur, bestimmte Fertigkeiten damit umzugehen. Also es gibt ein sehr schönes Buch über Filmanalyse, wahrscheinlich wird es das auch bald geben über Serien, wie man sie denn analysiert, how to read a movie, also how to read serials. Wie gehen wir damit um? Wie lesen wir die? Wie entdecken wir auch Bilder? Wir hatten gestern eine wunderbare Diskussion, wo mir das auch klar geworden ist. Dann gucke ich doch mal, inwieweit, das war dann ein Vortrag, der nicht nur also Serienmaterial behandelte, sondern durchaus auch filmisches Material, könnte es nicht sein, dass diese Zombie-Horden, die plötzlich überall rumlaufen, also es gibt ja schon mittlerweile typologische Unterscheidungen, die schnellen Zombies und die langsamen Zombies und so weiter, könnte das nicht ein Subtext sein zu dem, was wir als Flüchtlingsströmen so auch in der Presse durchaus sehen und kommentiert finden? Und wie wird denn diese Bewältigungsstrategie in diesen Zombie-Filmen verhandelt und wie gehen wir eigentlich damit um? Und das, glaube ich, ist ein Punkt, den man freilegen muss. Also auch wenn man auf die Ebene geht von Allegorien, Metaphern und so weiter, wie sie in diesem Material ja durchaus vorhanden sind. Und mein Punkt wäre, da ja Breaking Bad auch hier scheinbar immer so verhandelt wird, ich habe Breaking Bad gelesen als Familienfilm. Das ist eine Dystopie über die amerikanische Familie, die immer als, ich tue alles, auch die Mafia-Leute, alle tun was für ihre Familie. Und was war? Ja, und von daher ein könnte man sich angucken vom Format her, wie werden Familien repräsentiert und wir können rein summarisch sehen, dass eine Vielzahl von Serien mittlerweile nicht mehr diese komplette, früher ja als perfekt dargestellte Familie thematisieren, sondern da geht es um Veränderungen, Niedergang, was auch immer, gesellschaftliche Herausforderungen an Familien und wie wird darauf reagiert?
Jetzt gibt es schon die erste Meldung aus dem Publikum. direkt dazu.
Ganz kurz nur, wir hatten bei einer der letzten Tagungen einen studentischen Einwurf, der sagte, was ihr hier Großkopferten alles da rein interpretiert, ich gucke das einfach nur, weil ich Spaß haben will. Und das hatte sozusagen nicht nur, das hatte was Widerständiges. Und hinter dieser Äußerung, ich nehme das nur jetzt sozusagen als Zitat Rückbezug auf unsere Tagung, vermute ich einen prinzipiellen Einwand bei all diesen Bemühungen, die wir in dieser Richtung haben können, bei der Eroberung des Privaten durch schulische oder wie auch immer andere politische Bildung. Ist das, was ich vermute, tatsächlich was Prinzipielles? Oder würdest du zum Beispiel sagen, das ist leicht methodisch auflösbar? Das kann ich, dafür kann ich sorgen, dass sie daran auch Spaß haben, wenn ich denen als Hausaufgabe aufgebe, guck bitte mal nach Gender-Aspekten.
Also ich wollte sowieso zu dem Aspekt was sagen. Ich glaube, also ich kann das sozusagen aus eigener Erfahrung sagen, in der Auseinandersetzung mit meinem jüngeren Sohn, der Serien-Junkie ist und sich Serien anguckt, also die mir auf den Zeiger gehen, ehrlich gesagt, also oder die ich für irrelevant halte, bin ich schon mit ihm öfters ins Gespräch gekommen, sozusagen warum das und so weiter. Und wenn ich dann Bedenken anmelde, kommt der Spruch, heul doch. und der sozusagen zeugt schon sozusagen von, also weil er deutlich macht, was da passiert, sozusagen in seiner Reflexion, auch in der Abschottung, dass ich mich da einmische, sozusagen wird der Punkt gemacht von informellen Lernprozessen, also Selbstlernprozessen, die da stattfinden. Und da tun wir als Bildungsexperten manchmal eher gut daran, diese Prozesse von Selbstlernen oder informellem Lernen zu reflektieren und sie in unser Arsenal einzustellen, ohne jetzt gleich mit didaktischem Material über die Zielgruppen herzufallen. Sondern wichtig ist, dass sozusagen das, was da passiert an Verarbeitung, an Alltagsreflexion und auch an Übersetzung, überhaupt erstmal analysiert und durchdrungen wird, bevor wir sozusagen versuchen, das zu domestizieren oder in unser Arsenal zu integrieren. Möglicherweise sollten wir sogar ökonomisch zurückhaltend damit umgehen, um eben diese Formen von Selbstlernprozessen und informellem Lernen auch zuzulassen. Ich glaube, die sind insgesamt ein sehr wichtiges Feld mittlerweile in einer Bildungslandschaft, die sozusagen ja auch Kontrollmechanismen beinhaltet, also gesellschaftliche Kontrolle ausübt. Ja, also insofern finde ich, ist das ein richtiger Einwand und zeugt einfach davon, dass da eigentlich eine andere Form von Bildung oder Reflexion faktisch passiert. Die Frage, die wir uns dann eher stellen müssen, ist die, ob man an solche Formate nicht auch bestimmte kritische Fragen stellen muss, weil also in der ganzen, Verliebtheit in diesen Serienhype übersieht man ja, dass da sehr auch knallharte ökonomische Narrative dahinter stehen, auch Interessen dahinter stehen. Ich glaube, gestern gab es diesen Vortrag von Herrn Koch über die Grenzfragen, also sozusagen, dass man Containment Governances ableitet. Interessant wäre zu fragen, ob die CIA nicht möglicherweise finanziell des ein oder anderen Formats ist. Ich kann nur sagen, also ich habe da durch eine zeitgeschichtliche Arbeit herausgefunden, dass die CIA das jährliche Jazz Jamboree, also das Jazz Festival in Warschau finanziert hat, zu dem alle Jazzfans aus dem Ostblock, ich gehörte auch dazu, jedes Jahr hingefahren sind. Und das stand natürlich nicht da, sponsored by CIA. Aber wie wir jetzt wissen, ist das sozusagen der Hauptanteil der Finanzierung ist über die CIA geflossen. Die haben also sowohl Firmenspenden als auch eigenes Geld eingesetzt, um dieses Festival stattfinden zu lassen. Jetzt könnte man natürlich fragen, warum, wieso, was steckt dahinter? Jazz, Freiheit und diese ganzen Geschichten, na klar, das sind alles Interessen und Policies, die auch hinter solchen Formaten stehen. Und sich damit zu beschäftigen und das auch nochmal rückzuspiegeln in die Diskussion, weil das nicht unbedingt in Selbstlernprozessen reflektiert wird, das halte ich für einen sehr wichtigen Punkt. Also ergänzende Settings bereitzustellen und darauf zu hoffen, dass entweder die Bildungsinstitution oder auch die Selbstlerner sich diese Sachen aneignen.
Steht ja auch nicht überall Bundeszentrale drauf, wo Bundeszentrale mit drin ist. kann ich mir nicht verkneifen, an der Stelle zu sagen. Aber ich wollte auf Christians Bemerkungen eingehen und ich glaube, dass das eine sehr kluge Beobachtung ist. Ich würde aber in der Tendenz anders antworten. Ich glaube, dass es aus guten Gründen eine Zurückweisung gibt, wenn Ansprüche erhoben werden. Ich sage euch jetzt mal, was in euren Serien drin ist. Ja? Also das sollte man tatsächlich also in einer Bildungssituation auch tunlich vermeiden, zu sagen, aha, ihr guckt das und das und jetzt zeige ich euch mal, wie problematisch dieser Stoff ist. Ja? Aber das ist nicht, was ich eigentlich vorschlagen würde. Und wir haben ja auch ganz andere Erfahrungen auch wieder im gleichen Kontext gemacht. Nämlich als wir die Tagung zu True Detective gemacht haben und da Studierende, und ich finde auch diese Veranstaltung, ja, wir sehen können, dass Studierende, junge Menschen unglaublich kenntnisreich anfangen, über dieses Material zu sprechen. Bei True Detective war das so, dass alle den Nietzsche ausgepackt haben und plötzlich ständig über Nietzsche geredet wurde, wo ich so dachte, ach, ihr habt den alle gelesen, warum sagt ihr mir das im Seminar eigentlich nicht? Aber also das finde ich, das passiert eben auch manchmal, wenn man attraktive Stoffe in den Mittelpunkt stellt und sagt, ja, arbeiten wir jetzt mal dran. Ja? Also das gemeinsame Arbeiten an dem Stoff, ohne in so eine bevormundende pädagogische Diskussion zu geraten, zu sagen, ha ja, mit Homeland haben wir es mit einem reaktionären Stoff zu tun und wenn ihr das genießt, dann habt ihr ein Problem. Ja? Das sollte man wirklich, glaube ich, vermeiden. Aber quasi die Attraktivität des Stoffes zu nutzen, um Aufgaben zu formulieren, die Urteilsfähigkeit schärfen, aber ja natürlich die individuelle Urteilsfähigkeit der Menschen, die damit arbeiten, das glaube ich, ist schon eine Chance mit solchen Stoffen, ja? Weil es eben schwieriger ist, das mit der Verfassung zu machen oder mit irgendwelchen fremderen Stoffen, sage ich jetzt mal.
Ja, Sie haben es ja vorhin gerade schon gesagt, ich habe selber auch schon die Erfahrung gemacht, dass man so eine Serie guckt, erstmal ganz aus, ich sag mal, niederen Beweggründen, sich einfach abends ein bisschen unterhalten zu fühlen und vom Alltag abzuschalten und nicht per se, um im ersten Moment darüber nachzudenken, ich möchte mich jetzt politisch bilden oder so weiter. Ich möchte mich im ersten Moment unterhalten. Und da wäre jetzt meine Frage, inwieweit, es wird ja trotzdem Politik vermittelt, aber ich sag mal so als Nebeneffekt und damit ist ja auch Politik Unterhaltung. Muss man dann aber auch gerade bei diesen Selbstlernprozessen, die Herr Krüger angesprochen hat, nicht doch einen Wissensvermittler genau an so einer Stelle zwischenschalten, der eben einen auch nochmal darauf stößt, dass das eben halt jetzt gerade Politik, was da stattfindet und nicht nur bloße Unterhaltung, oder kann man wirklich das, ich sag mal, der Jugend selbst überlassen?
Ja, dem wird man sich ja gar nicht entziehen können. Die Frage ist eben nur, und das ist ja schon angesprochen worden, wie man das denn eben macht. Und wenn man eben dann hochdidaktisiert und wissenschaftlich reingeht und sagt, ihr guckt das völlig falsch, ist das natürlich der falsche Weg. Ich würde auch, um noch auf das zuvor Gesagte noch einzugehen, also dieses Berieseln, das ist ja legitim. Ich würde nicht mal sagen, dass das niedere Beweggründe sind. Nur auch während des Berieselns passiert ja was. Und das sollte ja durchaus reflektiert werden. Gibt eine schöne Studie unter Jugendlichen, wann denn der Umschwang kam, also in meiner Kindheit, auch beim Räuber und Gendarm oder was man so gespielt hat. Wir hielten die Waffe so oder so. Heute macht man das so, die Gangster machen das so. Das ist natürlich indiziert durch Filme, durch Serien, also auch Praxen, die Art und Weise, Filmtheoretiker sagen, wie wir durch das Weinglas hindurch unsere Liebste angucken und so weiter, das ist das Nachspielen von filmischen Bildern, also dieser mimetische Effekt, den eben Bilder und Serien zunehmend auch haben. Und das ist ja beim Anlächeln der Liebsten vielleicht noch ganz nett und vielleicht versteht sie das ja auch und lächelt dann so zurück oder wie auch immer. Das mag ja in anderen Kontexten und auch beim Verstehen von Politik ganz anders sein. Also deswegen, und da hat ja unsere Tagung, denke ich mal, auch wunderbare Beispiele und Diskussionsbeiträge gegeben, in der Reflexion von Politik ja dann auch nachzuschieben, inwieweit werden denn da, also Reduktion von Komplexität muss sein, weil sonst lässt sich keine Handlung machen, aber inwieweit werden da vielleicht notwendige Komplexitäten auch schlichtweg unterschlagen, die dann eben das Bild von Politik auch schlichtweg auch zu positiv erscheinen lassen, was das dann in meiner Wahrnehmung von Realität ja eigentlich zu Politikverdrossenheit führen müsste. Und das umzusetzen, ist dann genau, glaube ich, unsere Arbeit und auch nicht nur die Arbeit der politischen Bildner und Didaktiker, sondern auch der Fachwissenschaftler und Ihnen.
Und ich will mal sagen, also wir haben mit der Hilfe der Bundeszentrale einen Kongress zu Politik in Fernsehserien ausgerichtet und wir hatten, auch wenn man das jetzt heute Morgen vielleicht nicht mehr denken wird, Leute abgewiesen, die gerne hierher gekommen wären. Also es war ja eine unglaublich nachgefragte Veranstaltung, woran man ja sieht, dass das funktioniert, ne? Also nichts anderes haben wir ja getan. Wir haben behauptet, wir wollen uns beschäftigen mit Politik in Fernsehserien. Und ganz viele sind, also wir haben durchgehend eigentlich hier 170, 200 Leute sitzen gehabt. Und wir hatten, Arne, sagst du, aber 350, 400. Ja, und in den Facebook-Gruppen
aber
400 interessiert.
Aber ob es funktioniert hat, müsste man dann noch befragen. Das wäre ja unspannend.
In Zukunft muss das einfach Geld kosten. Genau, also von daher sieht man ja, dass auch in Bildungsprozessen, die jetzt nicht institutionell gerahmt sind als Zwangsveranstaltungen in der Schule, sondern quasi hier freiwillig besucht werden, genau solche Stoffe ja angenommen werden.
Vielleicht dazu noch ein Punkt, weil ja auch schon dieses Selbstlernen und das Weiterarbeiten am Stoff, das sind, glaube ich, ich bin kein Didaktiker, habe nur eine lange Erfahrung mit Bildungsprozessen, das sind ja auch Dinge, die wir gar nicht wirklich kontrollieren können, also nicht empirisch tatsächlich, gerade wenn wir über solche popkulturellen Formate sprechen, was wir so auswerten könnten. Ich habe die Erfahrung gemacht eines Projektseminars, wo als die Präsenzphase abgeschlossen war und ich dachte, es hat überhaupt nicht funktioniert, Serien und Budgettheorie zusammenzukriegen, dann sind die Studierenden in ihre Gruppen gegangen und haben super Arbeiten auf einem Niveau gemacht, wo ich gedacht habe, es war eine tolle Arbeit, hat voll funktioniert, aber in meiner eigenen Wahrnehmung war es ein ganz schwieriger Bildungsprozess, den ich ganz schwer auch nur didaktisieren konnte.
Generell ans Publikum, also wenn Sie Fragen haben oder eine Wortmeldung, Sie können einfach wirklich in die Mitte gehen und sich auch gerne beteiligen. Ich würde gerne nochmal auf das Thema Jugendmedienschutz eingehen, Herr Krüger. Sie sind ja auch Vorsitzender der Kommission für Jugendmedienschutz, stellvertretender, okay. wie sieht es denn beim Thema Jugendmedienschutz aus? Ich meine, viele dieser Serien haben ja auch eine Altersfreigabe erst 16 oder 18. Ist es dann generell eigentlich schon gar kein schulisches Thema mehr? Oder gibt es halt auch in dem Zusammenhang auch, ich sag mal, Überlegen, da, ich sag mal, den Jugendmedienschutz etwas aufzulösen?
Nee, der Jugendmedienschutz hat Verfassungsrang, das ist das Problem. Und auf der anderen Seite ist es so, dass durch die Digitalisierung und die Pluralisierung der Vertriebswege dieser Verfassungsgrundsatz immer schwerer zu realisieren und durchzusetzen ist. Insofern spielt gerade bei Jugendlichen, sagen wir mal so ab 12 bis 14 Jahren, immer stärker eine Rolle, über eine eigene Expertise zu verfügen und eine eigene Kompetenz in der Benutzung von Medien zu realisieren, währenddessen bei den Kleineren, also bei den bis 12-Jährigen, Präter, Prop, da es viel wichtiger ist, sozusagen da noch Schutzvorkehrungen bis hin zu Jugendschutzprogrammen und Ähnlichem auf den Weg zu bringen. Auch das funktioniert nicht 100%, aber sozusagen mit den technischen Mitteln, die man hat, ist da zumindest elterliche Verantwortung oder auch Arbeit im schulischen Kontext schon möglich. So. Und ich gehöre nicht jetzt zu den Hardlinern, die sagen, dass man um Gedeih und Verderb alles realisieren muss, sondern ehrlich gesagt eher zu denjenigen, die pragmatisch sagen, das, was an Jugendschutzmaßnahmen möglich ist, für die jeweiligen Zielgruppen sollte auch möglich gemacht werden. Allerdings sozusagen immer mit dem Hinterkopf behalten, dass es natürlich Umwege gibt und wer sozusagen diese Umwege gehen will, der konnte sie auch früher schon gehen, ehrlich gesagt. Ja, also es gibt ja immer diese berühmten Geschichten auch mit Kino oder mit Alkohol kaufen und das kriegen auch 14-Jährige, wenn so ein Idiot ihm Alkohol verkauft. Ja, also dann, also du kannst sozusagen Jugendschutz auch in der Öffentlichkeit im analogen Kontext umgehen. Und deshalb sozusagen ist es wichtig, bezogen auf diese neuen Medienformate zu gucken, was kann man realisieren und was nicht. Und da sind natürlich die Verantwortlichen im Jugendmedienschutz gefordert, das auch entsprechend zu tun. Wir wissen natürlich alle, dass sozusagen eine Indizierung, ja, auch dazu führen kann, dass man Hitparaden generiert und sozusagen gerade erst ermutigt, bestimmte schädigende Inhalte oder beeinträchtigende Inhalte zu konsumieren. Aber das trifft eben nicht auf alle Jugendlichen zu und Jugendschutz ist auch was sozusagen, was eher eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe versucht wahrzunehmen, nämlich sozusagen so weit wie möglich Schutzvorkehrungen zu treffen, damit so viel wie möglich Leute tatsächlich davon profitieren.
Aber kann dann das Thema trotzdem, ich sag mal, im Unterricht stattfinden? Ah, es gibt eine Wortmeldung.
Ja, also genau direkt dazu, also gerade dieses Thema Gaming finde ich da unglaublich interessant, weil man das in der Schule besonders mitbekommt, also dass die Schüler das sehr umtreibt und dass die da, also dass da längst nicht mehr die Grenze besteht, also dass die da irgendwie Skrupel haben oder also denken so, oh, Battlefield dürfte ich jetzt eigentlich gar nicht spielen und so weiter. Also die erzählen mir das einfach und ich kann dann ja auch nicht sagen, okay, jetzt muss ich zu dir nach Hause gehen und erstmal dein Spiel einsammeln oder so. Nee. Und aber meistens steckt da trotzdem irgendwie drin, dass die halt das natürlich irgendwie schon reflektieren können. Und deswegen könnte man ja sagen, okay, dann kann ich das jetzt auch im Unterricht behandeln sozusagen. Und ähnlich ist es ja bei Musik oder so, dass man jetzt sagt dann irgendwelche Gangster-Rapper oder so kann man ja irgendwie auch wahrscheinlich in politischen Kontexten behandeln, weil das dann ansprechend ist und man kann das ja dann irgendwie auch so darstellen, dass die dann nicht zu gut wegkommen oder sowas, ne? Oder zumindest versuchen. Und also bei Haftbefehl ist dann vielleicht schwierig, weil der schon im Feuilleton oder so angekommen ist, aber ja, da wäre dann die Frage, muss man dann, wenn man dann versucht, das zu behandeln, auch wenn man jetzt weiß, bei den Serien auch, dass das konsumiert wird, diese kritische Haltung muss man aufzeigen und man könnte ja sagen, diese kritische Haltung ist aber auch schon, spricht auch gegen das Überwältigungsverbot, weil man dann sozusagen da dann diese Unterhaltung weniger legitimiert oder könnten die Schüler annehmen, dass sie, oh jetzt, ich darf das zwar hören, aber trotzdem sagt der Lehrer immer wieder, ja, aber Chata hat ja auch die Bank überfallen und so weiter und so, also ja, pass mal auf da und ja, also.
Aber mit dem Argument wäre ja jede Bildung Überwältigung.
Ja. Habe ich jetzt noch gar nicht so drüber nachgedacht.
Also, ja. Also ich würde eher sozusagen sagen, man muss ja auch aufpassen in dem Bereich, dass man sozusagen natürlich im Bildungsbereich, wenn man anknüpft, mit Zitatrecht eine Menge machen kann. Problematisch und wahrscheinlich wird man dann Ärger mit der Schulaufsicht kriegen, ist, wenn man sozusagen das komplette Spiel sozusagen durchexerziert und ja, also das, wenn ein 18er Spiel beispielsweise mit der 7. Klasse sozusagen durchexerzierst, um denen dann irgendwas zu zeigen und dann richtig das durchspielst, dann müsstest du normalerweise Ärger kriegen mit der Schulaufsicht, würde ich mal sagen, weil das ist Jugendschutz, ist ja nicht irgendwie eine freiwillige Veranstaltung, sondern das basiert auf Gesetzen des Bundes und der Länder und die setzen einen relativ klaren Rahmen. Was ich für relativ sinnvoll halte, ist, dass man im Unterricht mit den Mitteln des Zitatrechts eben bestimmte Sachen zum Gegenstand von Diskussion und Reflexion macht. Und da kann man natürlich auch an solche Beispiele anknüpfen. Zitieren kann man und damit sich auseinandersetzen und zur Reflexion auffordern. Da ist eine Menge möglich und wird auch realisiert. Also im Schulalltag ist es ja gang und gäbe, dass man beispielsweise auch mit Spielfilmen in diesem Zusammenhang arbeitet, ohne dass man die sich jetzt von vorne bis hinten anguckt.
Ich würde jetzt kurz nochmal das Podium sprechen lassen und dann zur Frage kommen.
Ich hatte Ihre Frage so verstanden, dass es gar nicht nur eine rechtliche Frage war, also wie löse ich quasi das rechtliche Problem, das Material in den Unterricht zu bringen, sondern auch eine Frage, welche Haltung kann ich denn als in der pädagogischen Situation dazu einnehmen? Und wenn die dann, wenn ich das problematisiere die ganze Zeit, dann ist das vielleicht schwierig. Und gibt es da nicht irgendwie Grenzen? Und ich würde sagen, naja gut, also es kommt jetzt, wir stellen uns jetzt problematisches Material vor, wir haben jetzt keins konkret vor Augen, aber wenn ich Material habe, nehmen wir Nation Z wieder von Lars Koch gestern, und ich zeige, dass das im Kontext einer menschenrechtsorientierten Bildungssituation Probleme hat, dann sind sie natürlich aufgerufen, im Kontext politischer Bildung für Menschenrechte zu argumentieren. Also sie sind ja nicht in der Beliebigkeit von, wir müssen jetzt alles irgendwie gut finden. Das ist natürlich auch eine relevante Situation, da angedeutete Menschenmassen, da waren es jetzt Zombies, in ein Stadion zusammenzutreiben und quasi zu verbrennen in KZ-ähnlichen Szenarios. Dazu können sie sich ja nicht indifferent verhalten. Das ist eine hochproblematische Darstellung. Und das muss auch im Bildungsprozess deutlich, wenn wir uns das jetzt vorstellen, ja, wir würden damit arbeiten. Hochproblematische Darstellung muss auch im Bildungsprozess als hochproblematische Darstellung irgendwann deutlich gemacht werden. Sonst haben sie quasi den Bildungsprozess verfehlt. Ja.
Nur ganz kurz auch noch aus meiner Perspektive. Ich erinnere mich noch an meine Schulzeit, wo wir einmal im Jahr unsere Musik mitbringen durften, die dann auch gespielt wurde. Und unsere Musiklehrerin sagte dann, dass das also verglichen zu Mozart und Beethoven, weil da eigentlich nur alles musikalischer Schund ist. Das geht natürlich genau nicht. Aber wenn ich zum Beispiel, weil Sie Rap ansprechen, wenn ich mal frage, und da würde ich auch wirklich nur fragen, was sind denn hier für Frauenbilder? Wie wird denn hier über Minderheiten, über Schwule und so weiter geredet? Was für eine Sprache wird hier denn überhaupt benutzt und so weiter? Sind das ja, glaube ich, schon Dinge, die man thematisieren darf, sollte oder auch thematisieren muss und in der Weise auch ohne gegen das Überwältigungsverbot zu verstoßen thematisieren kann.
Zur Wortmeldung?
Ja, also ich hatte noch eine Frage bzw. einen Widerspruch zu dem, was Frau Besan vorhin gesagt hat, dass man bei Breaking Bad so für die Chemie an sich nichts lernen kann. Vielleicht ist es jetzt auch meine Perspektive. Also ich studiere Lehramt, Physik und Gemeinschaftskunde. Aber also ich denke schon, dass man da für die Chemie was lernen kann, gerade in den ersten Folgen. Also dass man da auch Unterrichtssequenzen machen kann dafür. Also warum sollte Jesse jetzt nicht die Leiche da in die Badewanne packen und da Flusssäure raufkippen? Warum ist das eine schlechte Idee? Das nur als Beispiel. Oder, naja, dass die da in der Wildnis gefangen sind und da Walter so einen Akkumulator bastelt, das kann man natürlich im Chemieunterricht aufnehmen, aber viel wichtiger ist doch auch, Sie haben auch gesagt, man hat nur 2 Unterrichtsstunden GRW. Ja, aber man hat viele, viele Stunden MINT-Unterricht so in der Woche. Und das große Problem, was wir in der, also was ich auch aus dem Studium gelernt habe, in der Fachdidaktik, in Physik sehen, dass wir einen großen Teil an Menschen, an Schülern verlieren, aber besonders an Mädchen verlieren, weil sie die immer die Frage stellen nach den gesellschaftlichen Themen. Also wie ist das jetzt relevant? Also wenn man Schüler fragt, geschlechtsspezifisch, was interessiert euch am meisten, ist bei den Mädchen immer die Frage, ja, warum träumen wir, was hat das für eine Bedeutung oder medizinische Kontexte, und das Wichtigste bei den Jungs ist dann irgendwie, wie funktioniert die Atombombe? Und ja, also es, um gar nicht jetzt irgendwie zu sagen, auf einen Unterricht spezifisch zu machen, sondern können da Serien nicht dazu beitragen, Unterrichtsfächer zu verbinden und so eine Art Interdisziplinarität in so außerunterrichtlichen Kontexten zu machen, so Workshops oder Projektwochen oder so ähnliches. Ich kann mir das schon sehr gut vorstellen, so als Beispiel bei Breaking Bad Drogen, dass man da biochemisch erstmal guckt, wie wirken denn die Drogen eigentlich, und denn der Gemeinschaftskundelehrer die Perspektive darauf sichtet, naja, wie machen wir Drogenpolitik, wie wirkt das denn auf die Menschen und so weiter. Also, ja, das noch als Kommentar.
Ja, ich widerspreche Ihnen gar nicht. Und tatsächlich finden Sie, wenn Sie das interessiert, auch diverse Unterrichtsmaterialien, die genau dieses Batteriebauen in der Wüste für den Chemieunterricht nachspielen. Das ist nämlich noch die also moralisch unproblematischste Versuchsanordnung, die die Serie enthält. Und das wird auch gemacht. Was ich formuliere zugespitzt an der Stelle immer dagegen, dass, was mich so ein bisschen stört, ist, dass es immer so 1:1 Verhältnisse gibt. Also die Chemielehrer atmen quasi auf, dass es Breaking Bad gibt und sie endlich einen Stoff gefunden haben, der irgendwie sexy ist und in dem ein Chemielehrer im Mittelpunkt steht. Und die Botschaft der Serie ließe sich ja auch sehr verkürzt zusammenfassen mit: Passt in eurem Chemieunterricht auf, das könnte in eurem Leben nochmal wichtig werden. Ja, und deshalb wird das in Chemie eingesetzt und House of Cards wird dann in Politik eingesetzt. Und mir ist das einfach zu schlicht, ja. Also immer das, was man auf den ersten Blick sieht, wird dann didaktisch irgendwie instrumentalisiert und genutzt. Und mir geht es eigentlich eher darum, so einen tieferen Blick ins Material zu werfen und zu sagen, was steckt denn an Grundfragen in den Materialien drin? Das ist manchmal was ganz anderes. Und Breaking Bad nutzt eben auch, um sich mit sozialpolitischen Fragestellungen auseinanderzusetzen oder ähnliches.
Herr Krüger wollte.
Also da kann ich schon weit mitgehen. Ich würde sozusagen allerdings einen Einwand, auch sozusagen anknüpfend an das Statement eben abgeben. Ich meine, wenn man in der prekären Situation ist, dass man so wenig Schulstunden in den auf der Stundentafel zu Geschichte, Sozialkunde, Politik hat wie in Sachsen, dann wäre es doch sozusagen eine vernünftige Strategie, danach zu fragen, wie ich andere Fächer auf der Stundentafel zumindest antriggern kann, auch aus Perspektive der politischen Bildung. Und generell aus unserer sozusagen Fächersicht geht es ja weniger um den Homo economicus als um den Homo politicus. Und insofern sind gerade die Naturwissenschaften, wenn man da Cliffhanger und Ansatzpunkte findet, ein sehr interessantes Feld, um eben deutlich zu machen, hey, Schule, Bildung, das hat nicht nur was zu tun mit der Zurichtung für den Arbeitsmarkt, dass du dann ökonomisch funktionierst, sondern es hat auch sozusagen immer was zu tun damit, wie wollen wir zusammen leben, was für eine Gesellschaft wollen wir, wie wollen wir uns miteinander arrangieren. Und das ist eben nicht nur in dem klassischen Fächerkanon von Geschichte, Politik und Sozialkunde zu verhandeln, sondern über alle Fächer hinweg. Und insofern ist natürlich gerade diese Chance, auch an solche Fächer ranzugehen, wenn man mal so einen Ansatzpunkt hat, gar nicht so schlecht. Natürlich sollte es komplexer sein, als nur sozusagen diese Drogenküche da zum Anlass zu nehmen, sondern es geht um die Frage der Konsequenzen, der Implikationen, die damit verbunden sind für entsprechende Gesellschafts- und Menschenbilder.
Ja, aber spannend war ja auch noch, dass der Fragesteller dann auch die Konsequenzen, die ja politischen Konsequenzen von oder die bildungspolitischen Konsequenzen von Breaking Bad ja angedeutet hat. Da würde ich sagen, die Serie geht ja weit darüber hinaus, das Problem von Drogenpolitik dann zu thematisieren. Also das Problem von Breaking Bad ist ja nicht eine funktionierende oder nicht funktionierende Drogenpolitik, sondern das Problem von Breaking Bad oder was ich daraus lesen könnte, ist ja, sind ja nicht mehr oder nie funktioniert habende soziale Systeme oder ist eine zunehmende Neoliberalisierung der Gesellschaft, die eben Familien zerfallen lässt und es gar nicht mehr möglich macht, dass Familien einigermaßen über die Runden kommen und so weiter. Also ich argumentiere damit in keiner Weise, das nicht auch im Chemieunterricht zu machen. Es gibt Kurse, wo Dr. House gesehen wird und wo das irgendwie so im medizinischen Unterricht auch irgendwie, das ist alles wunderbar. Nur übersetzt auf unsere Kontexte, also um politische Bildung, da denke ich, müssen wir tiefer rein und sagen, was für Fragen werden denn da aufgeworfen, was wird da thematisiert, guck mal ein bisschen tiefer rein und wie lässt sich das bearbeiten?
Jetzt muss ich doch irgendwie als Literatur- und Medienwissenschaftler nochmal sagen, dass vielleicht irgendwie die Frage von den politischen Potenzialen von Fernsehserien oder überhaupt von Medien möglicherweise ja vielleicht auch ein Thema sein könnte für den Deutschunterricht, für den Englischunterricht und so weiter. Und zwar vor allem deswegen, weil vielleicht die Deutschlehrer und die Englischlehrer viel mehr als die Politiklehrer irgendwie auch Fachleute für Formen sind. Und die ganze Diskussion jetzt auch wieder ist mir halt zum Teil dann doch zu sehr auf die Inhalte von solchen Serien bezogen und übersieht komplett, dass es sozusagen die Fernsehserie eine eigene symbolische Form hat, die auf ganz anderen Codesystemen eben auch noch funktioniert und vielleicht gerade deswegen wirksam ist, Stichwort Immersivität, weil sie auf anderen Codesystemen basiert. Und das ist, glaube ich, schon was sozusagen, wo wir uns davor hüten müssen, sozusagen immer nur irgendwie dieser Repräsentationslogik zu folgen, sondern wir müssen ganz stark darüber, welche Affektdimensionen getriggert werden und so. Und das wird natürlich aber im Endeffekt dann bedeuten, dass man möglicherweise im Deutschunterricht ein bisschen weniger Goethe macht und ein bisschen mehr wenn, wegen mir sei es dann nur der neue deutsche Film oder so, ne? Aber sozusagen, da müssen wir natürlich dann wirklich letztendlich auch über Curricula nochmal sprechen, ne? Und das ist, glaube ich, aber sozusagen, bitte nicht irgendwie solche Fragen reduzieren auf Sozialwissenschaft und Politikwissenschaft und Philosophie. Das wäre mir echt sozusagen irgendwie eine falsche Stoßrichtung.
Also der Vergleich einfach in den Curricula anderer Länder in Europa weist ja da schon entsprechende Wege. Also in Frankreich zum Beispiel oder in Großbritannien, in den skandinavischen Ländern spielt Filmvermittlung in den klassischen Sprachfächern eine viel stärkere Rolle, wo es um Formen, Formate geht, um eben sozusagen, wenn man so will, die Leitmedien des 20. Jahrhunderts wenigstens noch einzufangen und nicht nur die sozusagen vorhergehenden diskursiven Formate der Gutenberg-Galaxis zu reflektieren. Also es gibt schon sozusagen die Verankerung von audiovisuellen Formaten in dem regulären Unterricht in vielen Ländern Europas. Nur in Deutschland ist es eben Projektwoche oder freiwilliger Unterricht oder Filmschulwochen. Und das ist, finde ich, zu wenig. Also da. Ja, natürlich.
Ja, genau, dazu wollte ich auch was sagen. Also ich wäre Lehrerin für Englisch und Religion. Und da wurde mir im letzten Praktikum gesagt, wie das denn gehen würde, weil es gibt ja an der Schule immer Sprachen, es gibt die Geisteswissenschaften, es gibt die Naturwissenschaften und die sind meist auch in den Schulen sehr räumlich getrennt und das sind so eigene Bereiche, die nicht verbunden wären und auch klassisch in der Ausbildung nie verbunden wurden. Und das jetzt erst möglich ist, dadurch, dass wir uns halt Fächer wählen können. Und ich finde einfach, dass man viel mehr zusammenarbeiten müsste in der Schule, interdisziplinär, aber auch schon viel mehr in der Uni. Also ich hatte ein fächerverbindendes Unterrichtsseminar, die ganze Zeit, in der ganzen Uni-Zeit und sonst wird halt immer an Fächern gedacht und Leute sitzen immer nur in ihren Fachbereichen und ich denke, das müsste einfach alles viel mehr verbunden werden, allgemein.
Möchte da jemand was?
Okay. Wir stimmen einfach zu.
Aber das ist ja jetzt schon ein paar Mal tatsächlich diese Frage aufgeworfen, weil hier wahrscheinlich auch ein paar angehende Lehrer sitzen, dass gerade Lehrer so ein bisschen in einem moralischen Dilemma stecken. Zum einen die Lebenswelt der Jugendlichen auf der einen Seite, die sich auch jenseits des Jugendmedienschutzes in einer ganz anderen Sphäre abspielen und dann auf der anderen Seite die ganz normale Fachlehrpläne und die Wissensvermittlung, die man abarbeiten muss als Lehrer und wo man halt sich auch dran halten muss. Aber jetzt mal ganz praktisch gefragt, was kann man denn den Lehrern mitgeben, wenn sie eben halt irgendwie mitbekommen, da passiert gerade was im Klassenverband, die gucken halt irgendwie alle gerade die eine Serie, was kann man denn explizit machen?
Also ich spreche ja in dem Zusammenhang gern von der gefühlten Verbindlichkeit von Lehrplänen, so wie wir auch oft von gefühlten Temperaturen, also heute sind es gefühlte minus 24 Grad, aber in Wirklichkeit sind es, also in Sachsen ist die gefühlte Verbindlichkeit des Lehrplans extrem ausgeprägt. Mhm. Ja. Das, was im Lehrplan steht, und das Interessante ist, dass es oft so eine Vorstellung gibt, dass das, was ich in diesem Lehrplan sehe, also was da drin steht, ich davon ausgehe, dass alle anderen das auch genauso da drin sehen. Die Wirklichkeit ist ja aber die, dass mit einem Stichwort im Lehrplan 100 Lehrerinnen und Lehrer 100 unterschiedliche Unterrichtsstunden machen. Und wer sagt denn, dass das nicht passt zum Lehrplan, was irgendwie diese Seriengehalte jeweils so repräsentieren. Also von daher würde ich das mit dem Lehrplan gerne immer, das ist so ein Totschlagargument, dass man immer alles nicht machen kann, weil es nicht im Lehrplan steht. Erstens bestreite ich, dass es da nicht drin steht. Mit ein bisschen Fantasie kriegen wir das da durchaus reingelesen. Und andererseits finde ich auch, also ich muss ehrlich sagen, scheiß Lehrplan, ja. Wir hätten in den letzten 2 Jahren wirklich ein bisschen was zu Pegida im Unterricht machen müssen. Stand leider nicht im Lehrplan. Niemand wusste, was Pegida ist, als er geschrieben worden ist. Das heißt ja aber nicht, dass das keine Relevanz hat. Ja? Wenn man gesprochen hat in den letzten Jahren mit Lehrerinnen und Lehrern, warum sie, also ob sie das machen, warum sie das möglicherweise auch nicht machen, dann weil es nicht im Lehrplan steht. Ja, so kommen wir nicht weiter in dieser Debatte. Ja? Also, aber wir haben genau dazu eine Wortmeldung und das wird dann vielleicht kontroverser an der Stelle.
Ehrlich gesagt, nein.
Ach, wunderbar.
Also leider nicht dazu. Also Sie kriegen meine absolute Zustimmung. Also Planwirtschaft im Bildungssystem zu machen, in diesem Sinne Rahmenlehrpläne zu formulieren, das ist völlig unsinnig, weil man natürlich keinen gesellschaftlichen Herausforderungen begegnen kann. Also da, ich glaube, das ist relativ, also da wird es hier keine Widerworte geben. Ich wollte eigentlich was ganz anderes thematisieren, nämlich eine Frage, die ganz am Anfang der Tagung aufgekommen ist und die irgendwie hier sehr verloren gegangen ist, was ich interessant finde, nämlich wir reden hier über Fernsehserien. Der Witz ist ja, dass für, ich behaupte, also für den Großteil der hier Anwesenden, ist ja das, worüber wir reden, überhaupt gar keine, also gar keine Fernsehserien, sondern das Medium, in dem wir uns bewegen, ist das Internet. Ja? Also ich weiß nicht, wie viele tatsächlich auf die deutsche Synchronisation von Game of Thrones warten. Ich behaupte, es sind sehr wenig. Ich würde behaupten, wir konsumieren im Internet, wir streamen, ob im halblegalen Bereich oder Netflix, Amazon Prime, also da, wo der Weg hingeht. Und ich glaube, es war der Co-Founder von Netflix, der auch gesagt hat, Television is dead. Ja? Television is dead, würde ich unterschreiben. Und ich glaube, es war Herr Dörner, der am Anfang der Tagung die Frage gestellt hat, warum funktioniert so etwas eigentlich nicht in Deutschland? Das wäre auch so ein bisschen meine Frage. Also wir reden die ganze Zeit über US-amerikanische Produktion, Borgen mal ausgenommen als dänische Produktion. Aber es gibt ja in Deutschland gar keine Serien, keine Serienkultur. Also gibt es ja gar nicht. Es gibt Soaps, ja, würde ich. Aber es gibt keine Serien, nichts, was wir in irgendeiner Art und Weise vergleichen könnten. Und würden wir jetzt in einem Bildungskontext einen, den durchschnittlichen 13-Jährigen fragen, was willst du lieber? Ich drücke dir eine Fernbedienung und einen normalen Kabelfernseher in der Hand oder ich habe hier einen Laptop, dann würde ich vermuten, er würde sich zu 100% oder 99% der Fälle immer für den Laptop mit Internetanschluss entscheiden. Das heißt, meine Frage hier, reden wir vielleicht auch irgendwie, wenn wir über Fernsehserien und immer über den US-amerikanischen Markt auch reden, so ein bisschen am Thema vorbei, wie hängt das zusammen? Warum gibt es das in Deutschland nicht und ist Fernsehen eigentlich tot?
Das ist ja eine Frage, die uns hier auf der Tagung auch mal ganz, ganz kurz zu Anfang interessiert hat. Ich denke, von unserem öffentlich-rechtlichen Fernsehen werden wir das nicht erwarten können. Da hatte ich einige Veranstaltungen, einige Tagungen, wo man dann, das läuft dann eher auf diesen berühmten Nonnen, was ist das für eine Serie, um Himmels Willen und so weiter, die dann irgendwie mit riesigem Erfolg oder gefühltem Erfolg laufen und so weiter. Und man setzte sich mal dem Selbstversuch auf, jetzt ist ja Feiertag auch am Montag und gucke mal das Wochenende öffentlich-rechtlich, wer das durchhält, der kriegt eine Prämie. Da fehlt es an wagemutigen Leuten, das sieht man auch an diesem Pornografieformat, Terror, ihr Urteil, solche Formate, die völlig unreflektiert dann losgeschossen werden. Und der größtmögliche Konsens, wo man dann eben guckt und alle sind im Boot und machen dann irgendwas. Bei den Privaten hat man dann scheinbar noch so diesen Gutenberg und so weiter, also das humoreske Sönke-Wortmann-Format und so weiter. Und da müsste mal jemand mutig, ich meine, es gibt ja auch Gegenbeispiele von Kurz, diese gefeierten Dominik Graf und so weiter, Kurzserien und so weiter. Da wäre natürlich auch dann die Frage der Rezipienten. Also einige dieser Serien sind ja durchaus auch im Ferien bei uns im Fernsehen gelaufen, zum Nachtschlafen der Zeit und so weiter. Also nehmen wir das an? Nimmt das eine große Gruppe von Rezipientinnen auch an? Also beide Seiten, sowohl die Anstalten wie auch das Publikum, wäre die Frage.
Also ich bin mir nicht sicher, ob man sozusagen so ostentativ sagen kann, Fernsehen ist tot. Also man hat vielleicht ein bisschen gefühlt so den Eindruck, aber wenn man sich dann die Quoten anguckt, muss man erschreckt feststellen, dass der Fernsehbereich immer noch sehr lebendig ist. Also selbst Tatort, was ja auch was Serielles hat, ist immer noch bei 8 Millionen oder sowas. Und das ist ja nicht nichts. Ich glaube sozusagen, dass der Punkt, dass in Deutschland sozusagen solche Serienformate, über die wir hier geredet haben oder jetzt in den letzten 2 Tagen, ich war leider nicht dabei, deshalb sozusagen keine Chance haben, weil die Medienordnung so ist, wie sie ist in Deutschland. Das heißt, das öffentlich-rechtliche Fernsehen ist schon sozusagen eine Art Entschleunigungsinstrument für solche Entwicklungen. Auf der anderen Seite beobachten wir, sowohl im Öffentlich-Rechtlichen als auch bei den Marktakteuren eine verstärkte Zuwendung zu diesen Formaten, und zwar auch deutsch, also die fangen jetzt an, deutsche Serien zu produzieren und zu entwickeln. Ich kenne das sozusagen aus dem Bereich von Medienförderung. Das passiert zunehmend. Auch Netflix, Google, Amazon Prime investieren in deutsche Serienformate. Und man wird vermutlich in absehbarer Zeit die ersten dieser Produkte sehen. Ob die eine Chance haben, also ob die wirklich gut gemacht sind, kann ich noch nicht sagen. Habe ich auch meine Zweifel daran. Aber wenn selbst sozusagen diese App Funk, da dieses Jugendprogramm der ARD, anfangen Serien sozusagen im nonlinearen Bereich, es gibt es ja keine TV-Schnittstelle, es ist ja nur eine App. Also das heißt, du kannst es nur über Smartphone dir angucken, was da sozusagen auf dieser App passiert und die leer spielen oder leer gucken. Da ist eben sozusagen auch die ersten Serien eingestellt. Also die knüpfen ganz bewusst sozusagen an diese Formate an und das sind deutsch produzierte Formate, deutsche Geschichten, wenn man so will. Also sehr fokussiert auf ein anderes Publikum und nicht eben sozusagen importierte, also lizenzierte Geschichten. Meine Prognose, um es kurz zu machen, wäre, dass sich vermutlich auch in Deutschland in diesem Bereich etwas entwickeln wird und ein eigenes Marktsegment entstehen wird, vielleicht nicht so divers und umfangreich wie das angelsächsische, was natürlich auch im deutschen Markt distribuiert wird.
Ich würde gerne fragen, für wen ist denn das Fernsehen tot? Ja, welchen Rezipienten haben wir vor Augen, wenn wir über Schülerinnen und Schüler sprechen? Wenn ich an meine Zeit in Oberschulen zurückdenke, die schauen verdammt viel Fernsehen und die schauen nicht Game of Thrones, die schauen nicht die Serien, über die wir hier reden, die schauen Serien auf RTL 2, die schauen Reality-TV-Formate und ich würde jetzt vermuten, dass es vielleicht an einer gewissen Arroganz in unserem Bereich als Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler oder Bildnerinnen liegt, dass wir uns damit nicht befassen. Weil das würde bedeuten, wenn wir uns wirklich auf die Schülerinnen und Schüler einlassen wollen, müssen wir uns damit auseinandersetzen. Wir müssen diese Serien gucken. Aber wir investieren sehr viel Zeit. Wir haben ja von den Stunden gesprochen an diesem Wochenende, die wir mit diesen Serien verbringen. Wir müssten genauso viel Zeit in diese Serien stecken. Und ich glaube, dass das ein Problem ist. Aber ja.
Ja, also tatsächlich ist es so, dass im Bereich politischer Bildung ich jetzt weiß, dass es Unterrichtsmodelle gibt zu so Scripted Reality Formaten, weil das auch, also auch als sie noch neuer waren, wirklich eine hohe Notwendigkeit gesehen worden ist, da genauer hinzugucken und zu gucken, inwiefern wird das als Realität gelesen, wie entstehen solche Formate, hat einen sehr aufklärerischen Duktus an der Stelle. Also so ein bisschen was, glaube ich, wird da schon gemacht. Sie haben vollkommen recht, dass dieser Kreis der Menschen, die Weitersehen ins Leben gerufen haben, jetzt nicht motiviert war, sich nachmittags hinzusetzen und die Reality-Formate sich jeden Tag reinzuziehen. Das heißt nicht, dass nicht populäre Formate nicht auch interessant sind in diesem Kreis, aber das stimmt schon immer wieder, sich selbst zu fragen, was sind denn tatsächlich die populären Formate. Ich würde aber schon sagen, dass Formate wie Game of Thrones oder The Walking Dead waren auch extrem populäre Formate in Altersgruppen zwischen 14, 15 bis 18 Jahren und ich war da auch manchmal erschrocken, wie jung die Menschen sind, die schon solche Formate angucken. Also nicht nur das, sondern auch das. Ja.
Herr Krüger?
Also ich glaube, man macht einen Fehler, wenn man sich sozusagen nur auf ganz bestimmte Genres und Formate konzentriert, sondern man braucht den breiten Überblick und muss sich angucken, wer ist eigentlich in welchen Kontexten unterwegs. Also wir arbeiten in der Bundeszentrale natürlich mit RTL 2 und Pro7 und so weiter zusammen, was bestimmte Formate betrifft und da kann es nicht banal genug zugehen oder sozialpädagogisch ausgesprochen niedrigschwellig genug. Also das sozusagen, da lassen wir auch kein Auge trocken an der Stelle, aber man muss natürlich sozusagen schon gucken, dass sich Medienkonsumverhalten eine ganz starke Diversifizierung vollzieht. Und deshalb kann ich anknüpfen an das, was hier eben vorne gesagt worden ist, es ist sehr interessant, sich sozusagen die Formate anzugucken, die angeboten werden und die auch von völlig unterschiedlichen Zielgruppen rezipiert und diskutiert werden. Und in dem Zusammenhang gilt es einfach, die Augen offen zu halten. Und wir als Bildungsinstitutionen sind ja nicht gerade als Early Adapters bekannt. Ja? Also das dauert immer ziemlich lange, ehe sozusagen so Bildungsszenarien auf diese neu entwickelten Formate irgendwie eingehen. Und manchmal sind dann diese Formate auch schon vom Markt verschlungen und haben sich von selbst erledigt. Ja? Also bei Scripted Realities hat man schon so ein bisschen den Eindruck. Ja? Aber sozusagen einfach gucken und experimentierfreudiger sein im Bildungsbereich mit den verschiedenen Formaten, die gerade angesagt sind, was zu unternehmen. Das heißt natürlich, dass wir im Bildungsbereich generell umdenken müssen und diese linearen kognitiven Wissensvermittlungsgeschichten einfach als alleinigen Weg, Bildung zu vermitteln, in Frage stellen und begreifen, dass viele andere Wege auch nach Rom führen.
Noch eine Wortmeldung?
Ja, also ich hätte gerade zwei Anmerkungen, gerade zu Ihnen jetzt, Frau Besand. Ich habe eine 9. Klasse gehabt letztes Jahr im Unterricht, sogar im Mathematikunterricht wohlgemerkt. Und was haben die Schüler gemacht, wenn ich mal gerade nicht so ganz genau hingehört habe? Sie haben sich über die neueste Folge von Game of Thrones unterhalten, also entsprechend die amerikanische Staffel, die gerade lief. Ist natürlich sehr schön, weil sie dabei ganz viel Englisch mitnehmen. Das ist ein netter Nebeneffekt. Aber genau das hat mir gezeigt, es ist genau das, was ich auch gerade quasi konsumiere, was meine Schüler auch beschäftigt. Natürlich nicht alle, das ist ganz klar, aber doch einen guten Teil der Klasse. Von daher gesehen, 14- bis 15-Jährige, die dieses Format konsumieren, ist mittlerweile, da müssen wir uns keine Illusion machen, durchaus gang und gäbe. Ja, Jugendmedienschutz mal ganz außen vor gelassen. Das ist der Punkt, wie reagieren wir passend darauf, wenn wir damit konfrontiert werden im Unterricht? Ganz klar, wie greifen wir das angemessen auf? Das wäre auch eine Hoffnung meinerseits, dass das irgendwann vielleicht doch mal beantwortet wird. Also ich habe noch keine passende Antwort für mich gefunden. Da immer passend zu reagieren, ist auch schwierig. Und das Zweite, was Sie gesagt haben mit Pegida. Natürlich sind 2 Jahre eine lange Zeit, aber wenn ich jetzt überlege, als 2008 die Finanzkrise anfing, Lehman Brothers, man hat das erstmal gar nicht so wirklich, man hat das nicht in den Nachrichten wahrgenommen, man hat das auch gesehen, man hat im Unterricht darüber gesprochen, aber das Ausmaß, was das hinter sich herzog, das konnte man zu diesem Zeitpunkt noch gar nicht abschätzen. Und jetzt in den Schulbüchern, die jetzt quasi neu aufgelegt werden für die Schulbuchausleihe, sehe ich natürlich Finanzkrise wunderbar aufgearbeitet. Na gut, wir sind jetzt 8 Jahre später. Das ist ein Punkt, klar, das war auch in der letzten Ausgabe schon drin, das habe ich schon gesehen. Aber das ist schon ein Zeitraum, wo ich sage, jetzt ist das Material da, jetzt haben es die Schüler zur Verfügung, jetzt ist es angemessen aufbereitet, dass ich im Unterricht damit umgehen kann. Und jetzt ein Phänomen wie Pegida oder Flüchtlingskrise ist jetzt ja gerade brandaktuell. Als die Verlage die Bücher gemacht haben, war das Thema im Prinzip gerade so neu, dass, glaube ich, nur ein Buch rausgekommen ist, wo das wirklich aufgegriffen ist, wo ich auch im Unterricht damit arbeiten kann. Und ich muss zugeben, also jetzt gerade beim Format Serien, ich würde mir jetzt spontan nicht zutrauen, das in dieser Form für einen Unterricht aufzubereiten, vor allem wenn ich die Serie nicht wirklich gut kenne. Breaking Bad habe ich zum Beispiel nie gesehen, muss ich zugeben. Wenn jetzt meine Schüler darüber reden und sagen, ja, der Großteil guckt Breaking Bad, dann stehe ich davor und sage, okay, gut, wie bereite ich das jetzt passend auf für den Unterricht? Wie mache ich das? Wie gehe ich da überhaupt dran? Der Workshop gestern, also ich habe ihn leider nicht gesehen, ich habe es wirklich sehr bedauert, kann ich mir vorstellen, dass es genau der richtige Anhaltspunkt dafür ist, dass wir selber auch eine Anleitung bekommen, wie wir das im Unterricht aufgreifen können. Aber das ist, glaube ich, jetzt eine Entwicklung, die erst so nach und nach einsetzt, einfach weil das eine gewisse Zeit braucht, bis das ankommt, bis das aufbereitet wird. Also ich freue mich schon drauf, aber ich bin gespannt.
Mein Tipp für Sie, der vielleicht schnell hilft, also man könnte immer verschiedene geben, ist, sich an der Stelle wirklich von der Vorstellung zu trennen, dass Sie etwas besser wissen müssen als Ihre Schülerinnen und Schüler. Also bei manchen Themen ist das ganz wichtig, aber bei anderen eben auch nicht so. Und ich fand das extrem spannend zu beobachten. Die Geschichte habe ich auch schon im Pausengespräch einmal erzählt, dass meine Patentochter, die in den Niederlanden in die Schule geht, die zählen anders bei den Klassenstufen, aber sagen wir mal so zwischen 9. und 10. Klasse ungefähr, konnten sich eben selbst Serien auswählen und sollten dann in Arbeitsgruppen jeweils eine Perspektive untersuchen bei diesen Serien, und das war eben entweder Gender oder Gesellschaft, Politik oder, habe ich vergessen, noch 2 andere. Und sie kam zu mir, und ich bin ja die schlaue Professorinnen-Tante, von daher wollte sie dann mit mir über Sherlock, was wirklich nicht meine Lieblingsserie ist, sprechen, was die gesellschaftspolitische Dimension von Sherlock ist. Und ich habe dann mit ihr ein paar Folgen geguckt und fand das wirklich schwierig und konnte konnte da auch ja nicht so schrecklich viel dazu sagen. Auf jeden Fall habe ich sie gebeten, am Ende mir ihren Beitrag zu schicken, was sie da jetzt rausgefunden hat. Und das war eben bei weitem schlauer, als ich das selbst hätte machen können. Und darauf muss man sich, glaube ich, einlassen. Also zu sagen, ich kann nicht alle Serien, ich möchte das ehrlich gesagt auch nicht, alle Serien sehen, die meine Schülerinnen und Schüler gerade gut finden. Ich kann aber sagen, ich hätte gerne von euch, also einen schlauen Arbeitsauftrag, ne? Also ich hätte gerne von euch, dass ihr diese Perspektive, also ihr könnt wählen, diese Perspektive, diese, und dann stellt ihr das jeweils vor. Und dann sind die Klugen, ne? Also dann lernen sie am Ende in ihrem Unterricht was. Und bei Pegida wäre es dasselbe nötig gewesen, ne? Nicht zu sagen, ich weiß schon alles besser, das ist ein Phänomen, das hatten wir am Anfang allesamt nicht im Griff. Also genau sagen zu können, wie funktioniert das oder wie ist das. Aber trotzdem ist gemeinsam mit Schülerinnen und Schülern zu untersuchen, wäre wichtig gewesen. Schnell, also nicht zu warten, wann kriege ich ein fertiges Unterrichtsmaterial und dann kann ich darüber sprechen, weil ich ausgerüstet bin, sondern zu sagen, wir untersuchen gemeinsam etwas, was uns alle unglaublich viel angeht und beschäftigt oder beunruhigt oder was auch immer fasziniert. Ja, da ist ja alles dabei, aber wir lassen uns auf diese schiefe Ebene erstmal ein und untersuchen gemeinsam.
Anja Besant hat da eigentlich alles schon gesagt, also auch nochmal der Appell, gerade bei Phänomenen wie Pegida, da kann ich ja nicht warten, gerade wenn es in meiner Stadt passiert, kann ich ja nicht warten, bis ein Buch dazu erschienen ist, um dann 4 Jahre später irgendwie so die Deutungshoheit zu haben. Mittlerweile sind Bücher darüber erschienen, nicht alle sind gut. Nur als Anmerkung, vor 2 Jahren, Oktober 14, als die Demonstrationen und Gegendemonstrationen anfingen, hatte Dienstag morgens 9.20 Uhr eine Veranstaltung, habe es in einer politikwissenschaftlichen Vorlesung angesprochen. Und zwar in der Weise, dass ich wollte nur zusammen mit den Studierenden rauskriegen, was ist da eigentlich passiert. Also da laufen Leute durch die Stadt und ich fand es damals schon, darüber gibt es ja Debatten, rassistisch, ausländerfeindlich und. Was passiert denn da? Was sind die Motive? Wie haben Sie das wahrgenommen? Ohne jetzt schon selber eine Interpretation zu haben, hatte ich auch nicht. Das hat nicht funktioniert, nur wenige waren bereit, also bei 300 Leuten, also sich da zu outen, was zu sagen. Und dann passierte das Spannende. Dann meldete sich Audi Max, geht so hoch, riesig. Der Student, der am meisten entfernt war, meldet sich und sagt, ich bin Lehramtsstudent. Haben Sie gerade nicht gegen das Überwältigungsverbot verstoßen? Da habe ich gedacht, wieso? Indem Sie Stellung bezogen haben, weil ich normativ Stellung bezogen habe für Demokratie gegen Ausländerfeindlichkeit. Ich habe dann so einen Exkurs gemacht über Werturteilsfreiheit und habe gesagt, sofern ich Demokratie als vorzugswürdige Praxis ansehe und eben auch ja, Toleranz oder Politiken der Anerkennung als vorzugswürdige Praxen gegenüber von Ausländerfeindlichkeit und Rassismus, nehme ich mir das raus, das zu sagen. Ja. Und das ist genau, glaube ich, ein Syndrom dieser Unsicherheit auch. Ja, wir sind ja zur Neutralität, ich darf doch Rassisten Rassisten nennen. Aber diese Unsicherheit, es soll zwar kontrovers sein, aber ich darf auch meine Meinung, natürlich darf ich Werte vertreten. Wir leben ja nicht im luftleeren Raum.
Ich habe gerade mal auf die Uhr geguckt, schon 1,5 Stunden vorbei und wir wollen ja auch, ich sag mal, fast pünktlich aufhören. Ich würde trotzdem gerne noch als Abschluss eine Frage auch an Frau Besant und Herr Ahrenhöfe stellen. Sie waren ja sozusagen heute auch der Mitveranstalter dieser Tagung. Eine Frage, was nehmen Sie denn jetzt aus diesen 3 Tagen mit, auch für Ihre Arbeit in der Forschungsgruppe? Wo wollen Sie weitermachen? Und genau, das wäre sozusagen.
Okay, also unsere Gruppe trifft sich, finde ich, oder tagt, ist vielleicht das bessere Wort, in recht hoher Frequenz. Wir machen 2 Tagungen im Jahr, eine jeweils im Mai und eine im Oktober. Von daher steht tatsächlich die Planung der Termine, müssen wir gar nicht mehr drüber nachdenken, ne? Ist immer schon automatisch gegeben. Wir haben ein ungeschriebenes Gesetz, das wir jederzeit ändern können, aber ich glaube, noch gilt es, dass wir immer eine Tagung machen, wo alle zum selben Material arbeiten. Also wir sind ja Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen aus ganz unterschiedlichen Fächer, Disziplinen und auch Fakultäten. Und eine Tagung machen, die eher eine thematische Klammer hat. Diese Tagung hatte jetzt hier die thematische Klammer Politik in Fernsehserien. Wir haben noch nicht wirklich festgelegt, was das Material sein wird. Wir dachten, wir wüssten es, weil wir dachten, dass Star Trek im Frühjahr wieder läuft und wir deshalb eine Star Trek-Tagung machen wollten. Leider ist ja die Produktion von der neuen Star Trek-Serie verschoben worden. Deshalb macht es für uns nicht so richtig Sinn, als nächstes zu Star Trek zu arbeiten. Aber aufgeschoben ist nicht aufgehoben. Hoffentlich kommt die Serie noch. Wir haben gestern Abend nach der Veranstaltung hier so ein bisschen rumgesponnen und überlegt, ob wir entweder die Americans, das hat uns sehr angesprochen, der Abschlussvortrag, oder Narcos oder, was hatten wir noch? Transparent oder Utopia als Material nehmen könnten. Wir haben aber auch dann für die nächste größere mal gesagt, wir könnten mal was zu Comedy-Formaten machen. Wir könnten vielleicht, weil Olaf Sanders an die Hochschule der Bundeswehr gewechselt hat, vielleicht das Thema Krieg bei der nächsten größeren Tagung machen und die Tagung dann auch in Hamburg stattfinden lassen, was den Charme hätte, uniformierte Teilnehmerinnen und Teilnehmer bei diesem Thema zu haben. Das sind so Überlegungen, die quasi die nähere Zukunft von Weitersehen betreffen. Sie sehen, es gibt schon Konkreteres, aber noch nicht final Entschiedenes in diesem Zusammenhang. Und wir sind auch, das kann man an der Stelle auch mal sagen, tatsächlich zwar eine relativ stabile, aber jetzt nicht hermetisch geschlossene Gruppe. Also da können auch immer neue Wissenschaftler oder Interessierte sich anschließen und dazukommen. Und die, wir hatten ja jetzt diese Tagung, das ist vielleicht eine Gelegenheit, sich auch an der Stelle tatsächlich schon zu bedanken, als sehr große Veranstaltungen machen können. Unsere nächsten Tagungen werden wieder kleiner sein. Sie werden aber mit hoher Wahrscheinlichkeit an der TU Dresden stattfinden. Das heißt, für Studierende sind sie sowieso offen. Also das kann man vielleicht auch an der Stelle noch ganz klar in Aussicht stellen.
Das klingt doch auf jeden Fall spannend und dass es in dem Bereich auch weitergeht. Ich danke Ihnen, dass Sie heute nochmal Ihren Vormittag... Herr, wollten Sie noch was sagen, Herr Anger?
Ich dachte, ich war gefragt.
Ach so. Jetzt hat Frau Besan so nett schon so viel erzählt, aber wenn Sie noch was anfügen wollen...
Ich meine, die Eindrücke müssen sich ja nicht decken und das ist genau das, was ich lerne, dass wir ja, glaube ich, als Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler auch wiederum in unseren Blasen, auch in unseren epistemischen, methodischen Blasen leben und dass ich gerne streitbar diskutiere, für mich aber immer wieder rausnehme, dass Interdisziplinarität einmal notwendig ist, dass sie ja aber auch wirklich funktioniert, wenn man sich aufeinander einlässt. Und dieses Aufeinander-Einlassen funktioniert natürlich noch besser, wenn man auch drei Tage beieinander ist und unterschiedliche Vokabulare spricht und dann für sich selber übersetzt. Und da haben wir eben die Fragen Inhalt versus Vermittlung, Technik und so weiter. Und das muss man für sich klein machen. Und wenn ich noch ein Wort sagen muss, würde ich sagen, was ich auch gelernt habe. Und das ist immer die Frage, wenn man auch versucht, an die Öffentlichkeit zu gehen. Und da haben wir auch Erfahrungen gemacht, wo es eine wahnsinnige Bresche gab zwischen Podium, Vortragenden und Publikum. Und dass scheinbar so ein Format aus meiner Sicht funktionieren kann, weil ich das Publikum und ein Teil hat es ja geschafft, bis Samstagmorgen auch zu überleben, als diskussionsfreudig und auch mit ganz wichtigen, relevanten Inputs versehen, eben diese Veranstaltung auch voranzutragen. Also damit habe ich gelernt, dass man das auch weitermachen sollte. Nicht nur weiter sehen, sondern auch weitermachen.
Genau. Also wie gesagt, es klingt auf jeden Fall sehr spannend und wir sind auf jeden Fall, ich bin schon sehr gespannt, wie das generell dieses Format weitergeht und was Sie sozusagen da als nächstes in Ihrer Forschungsgruppe betrachten werden. Die Veranstaltung ist jetzt zu Ende. Ich soll noch einen Hinweis geben zum Thema Führung durch die Sonderausstellung Sprache. Wer sich dafür angemeldet hat, darf gerne unten an der Kasse warten. Das sind zwei Guides, die dann durch diese Ausstellung führen.
Wer spontan auch noch dazukommen möchte, kann dies gerne tun. Es sind genug Plätze vorhanden, um eben halt sich dann noch ein bisschen die Sonderausstellung im Hygienemuseum anzuschauen. Ich danke Ihnen recht herzlich für die Zeit und auch die Veranstalter, die so ein tolles Programm auf die Beine gestellt haben. Und ich wünsche Ihnen allen ein schönes Wochenende.
Und bevor Sie jetzt alle aufbrechen, möchte ich einen ganz kurzen generellen Dank nochmal aussprechen. Hinge die, die die ganze Zeit hier geblieben sind. Und es war ja durchaus auch für unser kulinarisches Wohl gesorgt. Und wir wurden mit Inhalten auch der Bundeszentrale versorgt. Also von daher der ganz herzliche Dank auch direkt an den Präsidenten für die wirklich großzügige Unterstützung der Bundeszentrale. Jetzt ist gerade die Susanne Ilmers unpassenderweise gerade nach draußen gelaufen, aber pass pro toto, natürlich großer Dank an, wie immer, Susanne Ilmer, aber eben auch an das Haus. Und auch wenn die Technik mal so ein paar kleine Aussätze hatten, aber die ja immer von uns kamen, auch großer Dank natürlich, das ist nicht ganz leicht, bei unterschiedlichen Formaten, unterschiedlichen Rechnern und so weiter, dass das doch gut geklappt hat. Und jeder, der mit Medien unterwegs ist, weiß, wie das wirkt, wenn vor 20, 30, 40 Leuten sitzt und dann das Format nicht mehr funktioniert und man keine Stimme, keinen Ton hatte. Von daher da nochmal der ganz herzliche Dank auch an das Haus und dass wir natürlich gerne wiederkommen würden. Großer Dank natürlich nochmal, und vorhin kam das so ein bisschen rüber, also niemand hat diese Gruppe gegründet. Das sind unterschiedliche Individuen, Wissenschaftlerinnen, Wissenschaftler unterschiedlicher Richtungen und so weiter, die zusammengekommen sind aus Liebe zum Material und zur natürlich auch der professionellen Bearbeitung. Von daher sitzen wir hier auch so, ja auch nur als Vertreterin und Vertreter, nicht als Sprecher oder sonst irgendwas. Also ganz herzlichen Dank für die letzten 2 Jahre und für die nächsten 20.
Und dass alles immer so reibungslos funktioniert. Wir haben uns nicht mal getroffen im Vorfeld und Sie haben gesehen, ständig hat jemand anderes die Moderation übernommen. Also finde ich, klappt wirklich sehr, sehr gut in dieser Gruppe.
Und natürlich noch last but not least, ganz, ganz großer herzlicher Dank auch an Sie, die Sie heute noch hier sind. Da hatten wir so als Mitveranstalter die größten Sorgen, wie wird das am Samstagmorgen sein, und gerade den letzten inhaltlichen Vortrag zu halten, ist immer so ein bisschen schwierig, so an einem so einen Appendix-Termin zu haben und eine Podiumsdiskussion vor ganz leeren Rängen zu machen, ist natürlich auch nicht so ganz einfach. Also ganz herzlichen Dank auch fürs Kommen, fürs Interesse, fürs Mitdenken und selbstverständlich mitfragen und mitdiskutieren. Danke nochmal von unserer Seite. Und jetzt müssten wir eigentlich, wie das früher ja im Sozialismus war, Ihnen jetzt zuklatschen, aber das machen wir vielleicht nicht. Herzlichen Dank.
Die allerletzten Worte habe ich, das geht jetzt ganz schnell. Also es gibt Mitschnitte von dieser Veranstaltung. Alle Veranstaltungen, die in diesem großen Saal stattgefunden haben, sind mit Audio mitgeschnitten worden und werden vom Deutschen Hygienemuseum als Audiomitschnitte auch zur Verfügung gestellt, wenn Referentinnen nicht widersprechen. Also alle Referentinnen werden nochmal angeschrieben, dass sie widersprechen können, wenn sie das nicht möchten. Es wird auch eine Publikation zur Veranstaltung geben. Erfahrungsgemäß dauert das immer so ein bisschen, bis man sowas fertig hat. Also ich würde nicht versprechen, dass die Publikation im Laden vor Spätjahr 2017 ist. Aber wir werden versuchen, das schneller hinzukriegen. Genau, und ich wollte auch noch mal sagen, gehen Sie in die Sprachausstellung. Das hat auch ganz viel mit dem zu tun, was wir die letzten Tage hier besprochen haben. Bis dahin.